Epheser 2, vielleicht von Vers 11. Lasst uns aufstehen, während wir das Wort des Herrn lesen. Epheser 2 von Vers 11. Darum bleibt dessen eingedenk, dass einstmals ihr, die ihr nach dem Fleisch Heiden waret und von dem Volk der äußerlich mit Händen am Leibe vollzogenen Beschneidung oder Unbeschnitte genannt wurdet, dass ihr in jener Zeit fern von Christus gestanden habt, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und ohne Anteil an den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr ehedem in der Ferne standet, durch das Blut Christi zu nahestehenden geworden. Denn er ist unser Friede oder Einheitsband, er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft weggeräumt hat, nachdem er durch seines Leibes das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dies die Feindschaft getötet hatte. So ist er denn gekommen und hat Frieden euch, den Fernestehenden, und ebenso Frieden den Nahestehenden als frohe Botschaft verkündigt. Denn durch ihn haben wir beide nunmehr den freien Zugang zum Vater in einem Geist. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und Beisassen, sondern seid Vollbürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, bei welchem Christus Jesus selber der Eckstein ist. In ihm wächst jeder Bau, fest zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor. Und in diesem werdet auch ihr mit auferbaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Lasst uns anbeten. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Gnade, für deine Liebe, für deine Treue, die du an uns erwiesen hast. Wir standen ferne, ja ferne von allem, ausgeschlossen von den Bündnissen der Verheißung, keine Hoffnung, Herr, aber du hast dich unser angenommen, hast uns dazu berufen, erwählt, hast uns zu Nahestehenden gemacht. Heute Morgen sind wir hier, o Herr, vor deinem heiligen Angesichte. Du hast dich so mächtig geoffenbart, Herr, schon an vielen den Tausenden, hast dich erwiesen als der treue Gott. Wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen heute Morgen und beten dich an, o Herr, und bitten dich aufs Neue, Herr, komm in unsere Mitte auch heute Morgen, o Herr. Herr, du kennst all die Fürbitten, du kennst all die Not, Herr, unter denen, die sich auch der Fürbitte empfohlen haben. Herr, du bist der große Arzt und noch ist Gnade da, Herr. Noch dürfen wir zu dir kommen, Herr, mit allem, o Herr, mit all unseren Geschwistern, mit all denen, die in Not geraten sind, o Herr. Wir bitten, o Herr, schenk Gnade. Bitte jetzt gerade in diesen Augenblick, o Herr, du wollest helfen, Herr. Du wollest heilen, o Herr. Du wollest dich derer annehmen, o Herr, dass dein Name dadurch verherrlicht werde, o Herr. Nicht zu unserer Ehre soll es geschehen, zu deines Namens Ehre, o Herr. O Jesus, wir beten dich an und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass du uns zu deinem Eigentum erwählt hast, zu deinen Hausgenossen gemacht, o Herr.
die dir angehören, Herr, nicht nur für die Zeit, Herr, sondern für die Ewigkeit, oh Herr. Anbetung deinem wunderbaren Namen. Segne mit uns dein gesamtes Volk, Herr, überall in allen Landen, Herr, in allen Volksstämmen, oh Herr. Wir haben gehört, überall hast du dein Volk, Herr, auch in der arabischen Welt, oh Herr, überall, Herr, aber auch besonders dein Volk Israel, oh Herr. Wir legen dir alles hin, oh Herr, und bitten, segne sie alle, Herr, aus dem Reichtum deiner Gnade. Wir beten dich an, in Jesu Namen. Halleluja. Amen.
Ich hoffe, dass wir es schätzen. Gottes Wort in Reinheit, in Klarheit, in der gesamten Übersicht und Fülle, wie es nie vorher war, zu hören, zu glauben und Anteil daran zu haben. Als ich hier saß, dachte ich daran, wie einfach es in manchen Ländern ist, dass Menschen kindlicher glauben können, wie es uns geschenkt ist. Ich habe kurz überschlagen, was Gott an so vielen getan hat, die im Glauben kamen, für die gebetet wurde, und Gott hat auf der Stelle antworten können. Warum? Weil diese Menschen einen kindlichen Glauben mitgebracht haben, der nicht von Umständen abhängig war, sondern auf der Verheißung des Wortes Gottes gegründet war. Ich habe es so hier ja erzählt. Es ist eben doch ein sehr großer Unterschied, ob Menschen geistlich schon satt sind oder keinen Hunger haben, im Vergleich zu den Ländern, die vorher noch nicht gehört haben, die noch keine Gelegenheit hatten, das Wort Gottes in dieser Weise gepredigt zu bekommen. Und ich habe euch auch gesagt von dem Besuch in Kairo, als dieser Mann, der mir die Pyramide zeigte, mit dem ich die 77 Stufen da hinaufgestiegen war und oben angekommen, sagt er aus heiterem Himmel, würdest du für mich beten? Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur die Kamera. Ich hatte keine Bibel, kein frommes Gesicht. Ich hatte gar nichts. Ich war schweißgebadet, oben angekommen. Und gerade oben angekommen, sagt dieser über 70 Jahre alter Mann, würdest du hier für mich beten? Und ihr könnt euch ja vorstellen, wie ich meine Hand um diesen Opa legte. Und er sagte immerzu, ich Muselmann. Damit wollt ihr sagen, ich bin ein Moslem, gehöre dem Islam an. Und ich sagte nur, Muselmann oder nicht Muselmann. Hier reden wir mit Gott. Und hab ihn in meine Arme geschlossen und für ihn gebetet. Inzwischen kamen andere, vier Münchner, preußische Herkunft. Und der Mann sagte, irgendwie kenne ich sie. Ja, ich meinte, woher? Ja, und dann hat er es auch schnell gesagt. Er hatte die Radiosendungen gehört und mich an meiner Stimme während dem Gebet erkannt und kommt auf mich zu und fragt, glauben Sie, dass da mitten wo sie standen, besondere Schwingungen erzeugt werden. Ich wusste im Moment nicht, was der will. Ich sagte, das weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, wenn wir uns dahin stellen und beten, dann geraten wir in Schwung. Ich sag, kommt jetzt alle mit. Und alle vier und ich, wir reichten uns die Hände und haben dort gebeten. Hier kann man sonst was tun und es geschieht gar nichts. Und sofern man den Fuß in andere Länder setzt, ist es fast auf Schritt und Tritt, dass Gott segnet, Menschen führt, die sein Wort hören, die ein Verlangen haben, das zu vernehmen, was Gott ihnen zu sagen hat. Und deswegen ist es wohl auch, dass uns die Türen doch sozusagen bis an die Enden der Erde geöffnet worden sind. Als der eine Bruder in Kairo sagte, du musst 4 Wochen hier bleiben. Ich hatte doch nicht gewusst, dass über 14 Millionen Christen in Ägypten wohnen. Aber unter diesen lebendige biblische Gemeinden, die darauf warteten, das Wort des Herrn zu hören. Inzwischen habe ich auch mein Visum für Syrien und ich möchte, wie ich gestern Abend schon sagte, irgendwann all diesen Predigen, die in den Lagern sind, die kaum ihr täglich Brot haben, ihnen möchte ich Gottes Wort bringen, denn sie sind irregeleitet worden, sie sind aufgehetzt worden. Und ihr seht ja, dass Menschen in diesen Ländern so fanatisch sind, dass sie selber ihr Leben riskieren. Wenn nur alles in die Luft gesprengt werden kann und sie selber draufgehen, das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass sie den Terror ausführen können. Aber irgendjemand steckt ja dahinter. Diese armen Menschen, die da den Lastwagen besteigen und in ein Gebäude reinrasen und dann die große Explosion verursachen, die wollten es ja gar nicht. Denen ist gesagt worden, wenn ihr für diese gerechte Sache Gottes, so wird's ihnen gesagt, für diese gerechte Sache Gottes in diesem heiligen Krieg euer Leben einsetzt und dabei sterben müsst, habt ihr einen besonderen Platz im Himmel? Und wer möchte keinen besonderen Platz im Himmel? Ja, das möchten sie schon alle. Und die Sache ist fertig, die Räder beginnen zu rollen. Wir betrachten die Sache aus biblischer Sicht und sehen, wie die Geister sich aufgemacht haben, von denen Bruder Branham spricht. Und wisst ihr, woran ich in den vergangenen Tagen denken musste? Im 5. Siegel könnt ihr nachlesen, dass Bruder Branham von diesen 2 Millionen Reitern spricht. Ich glaube, die Zahl ist in etwa so in der Offenbarung, die am Euphratstrom festgehalten wurden auf Tag und Stunde. Und dass sie dann losgelassen worden sind während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und dass sie verursacht haben, dass all diese Juden ermordet worden sind. Aber wenn wir so der Sache nachgehen, dann bleibt doch eine Frage offen. Wenn diese Geister losgelassen worden sind und diesen schlimmen Mord verursacht haben, sind sie seitdem wieder gebunden worden? Hat sie jemand in irgendein Gefängnis getan? Oder sind sie immer noch lose? Die Menschen sind getötet worden, in Massengräbern getan, oder Asche ist übrig geblieben. Aber diese Geister, Geister der Zerstörung, des Mordes, sind losgelassen worden. Und sie sind heute noch los. Und wie sich damals die Sache gegen die Juden wandte, so wendet sie sich heute gegen beides, gegen Juden, aber auch gegen die Braut des Lammes, gegen die Auserwählten. Und ihr könnt es in der Offenbarung im 12. Kapitel nachlesen. Der Drache hatte seinen Mund aufgetan, um den männlichen Sohn zu verschlingen, nicht das Weib, das ihn gebar, sondern das, was aus der Gemeinde herausgeboren wird. Die Überwinderschar, die zu Gott und seinem Thron entrückt werden wird, darauf hat der Feind sein Augenmerk gerichtet. Also haben wir damit zu rechnen, dass die Angriffe nicht gegen irgendjemand sein werden, sondern gegen diejenigen, auf die Satan die größte Wut hat. Und das sind diejenigen, die im Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Was hat Satan mit all den Männern Gottes getan, an die das Wort des Herrn ergangen war? Sie sind verfolgt, gesteinigt, getötet worden, bis hin zu dem Blute des Zacharias, der vor dem Brandopferaltar ermordet worden ist. Und unser Herr sagt, damit all das gerechte Blut aller Heiligen an diesem Geschlecht gerecht werde. Was war es? Männer Gottes haben das Wort des Herrn getragen. Und ich habe es gestern Abend wohl schon erwähnt. Es ist eine Kettenreaktion. Die Männer Gottes empfingen das Wort des Herrn. Männer Gottes haben es niedergeschrieben. Männer Gottes haben es verkündigt. Und das Volk Gottes hat es aufgenommen und wird es bis ans Ende aufnehmen. Aber der Feind wird seine Wut an all diesen auslassen, an denen, die als Propheten über diese Erde gingen und das Wort empfangen haben, an denen, die sich hinsetzten und schreiben mussten aufgrund der Inspiration des Heiligen Geistes, an denen, die zu ihrer Zeit diese Bibel in ihre Hand nahmen und das Volk Gottes unterrichteten. Und da fiel mir heute oder schon gestern Abend ein Wort auf, das im Lukas-Evangelium ein wenig anders formuliert steht, wie zum Beispiel im Matthäus-Evangelium im 3. Kapitel. Hier steht Folgendes von Vers 2. Lukas Kapitel 3 von Vers 2. Zur Zeit des Hohenpriesters Hannas und Kaiphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. Bleiben wir hierbei stehen. Die anderen Evangelien berichten, es trat ein Mann von Gott gesandt auf, sein Name war Johannes. Aber hier wird ganz besonders und speziell darauf hingewiesen, dass das Wort des Herrn an ihn erging, dass nicht er die Zeit und Stunde bestimmt hat, sondern wartete, bis das Wort des Herrn an ihn ergangen war. Und dann trat er auf. Nicht früher und nicht später, sondern zu dem von Gott für die Zeit bestimmten Zeitpunkt. Gott hat eine Ordnung. Er hat einen Plan. Und nach diesem Plan muss doch alles geschehen. Zu der Zeit, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias in der Wüste. In Vers 3 steht, er durchzog also die ganze Gegend am Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie im Buche der Aussprüche des Propheten Jesaja geschrieben steht. Eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet dem Herrn einen Weg, ebnet ihm seine Pfade. Alle Vertiefungen sollen ausgefüllt und alle Berge und Hügel geebnet werden. Was krumm ist, soll gerade und was uneben ist, soll zu glattem Wege werden. Und die gesamte Menschheit soll das Heil Gottes sehen. Das ist ein ganz wunderbares Wort. Beides ist von größter Bedeutung. Erstens, dass dieser Mann Gottes den Zeitpunkt abwartete und zweitens, dass er sich mit Recht auf das Wort des Propheten Jesaja berufen konnte. Denn auf ihn traf es zu, nicht auf jeden. Wie viele waren in der Zwischenzeit aufgetreten? Einer, der sogar 400 Leute in seine Gefolgschaft gezogen hatte, der wird namentlich ja auch noch erwähnt. Aber hier war Heilsgeschichte. Hier war göttlicher Auftrag. Hier war Rückbesinnung und Bezugnahme auf das Wort, das Gott durch den Propheten Jesaja gesprochen hat. Und wenn wir in diese Zeit hineinschauen, dann haben wir nicht nur einen Mann Gottes kennengelernt, einen Propheten, der aufgetreten wäre, sondern einen Mann, an den das Wort Gottes ergangen war, dem gesagt wurde, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Und das Schöne ist, dass dieser Mann Gottes zum Alten und zum Neuen Testament ging und uns die Bibelstellen zeigen konnte, die sich auf seinen Dienst beziehen. Und das ist für alle, die biblisch ausgerichtet sind, von größter Bedeutung. Würde irgendjemand auftreten und es geschehen die größten Wunder und Zeichen, so haben wir noch kein Recht, der Sache nachzulaufen, es sei denn, dass sie biblisch eingeordnet und durch das Wort Gottes selber legitimiert und als Recht befunden worden ist. Erst dann haben wir das Recht zu glauben und erst dann können wir uns darauf berufen, dem Herrn zu dienen. Wenn es um Wunder und Zeichen geht, dann gibt es ja in dieser Generation vielleicht schon Millionen, die den Wundern und den Zeichen nachlaufen. Jeder Evangelist, der kommt, der vermag ja Wunder und Zeichen aufzuweisen. Und wisst ihr, was am Ende all diese Wunder und Zeichen übrig bleiben wird, wenn sie keine biblische Legitimation und keine Rechtfertigung durch das Wort Gottes haben? Das kann ich euch sagen, ohne zu raten und ohne zu rätseln. All diese werden sich an jenem Tage wundern, ob all der Wunder und Zeichen, werden sie sich wundern, weil die Sache hohl und leer war. Leere Versprechungen, Wunder und Zeichen sind nicht an einen göttlichen Auftrag gebunden. Wunder und Zeichen sind von dem Glauben derer, die das Wort hören, abhängig. Jeder Mensch, der das Wort Gottes hört und glaubt, kann Wunder und Zeichen erleben und sehen. Uns geht es um die gesamte Rechtfertigung des Wortes Gottes. Wunder und Zeichen, ja. Rettung und Heilung, ja. Befreiung, Lösung, Taufe im Heiligen Geist, alles, was Gott verheißen hat, dazu sagen wir ja. Aber diese Dinge dürfen nicht losgelöst werden vom Worte Gottes. Wer sich vom Worte Gottes loslöst, der löst sich von Gott los. Denn Gott ist in seinem Wort. Und am Anfang war das Wort und das Wort wird am Ende sein. Wir sind nicht hier, um zu urteilen, aber mit geschlossenen Augen sollte man auch nicht durch diese Welt ziehen. Wir haben zum Teil miterlebt, dass Menschen für Kranke beteten und diese Kranken glaubten und sie wurden geheilt. Gott hat tatsächlich Wunder und Zeichen getan. Denken wir an dieses große Beispiel der Schwester von Bruder Demas Schekerien. Und ich liebe diesen Mann speziell, weil Bruder Brennan mir am 3. Dezember 1962 sagte, besuche diesen Mann Demas Schekerien. Ich habe ja seine Anschrift und seinen Namen bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gekannt. Und dieser Mann nahm mich auf wie einen Boten Gottes.
Und ihr wisst, als all die anderen geweissagt hatten, Tochter Zion, du wirst nicht sterben, sondern leben, und dein Zeugnis wird zur Ehre Gottes gereichen. Da musste Bruder Branham sagen, ich kann nur das sagen, was Gott mir gezeigt hat. Ich habe die Uhr gesehen, und was war's wohl, 2:15, dass sie zu dem Zeitpunkt, er sah den Tag und die Stunde, an dem sie heimgehen würde. Hätte nicht dieser große Prophet besser abgeschnitten, wenn er hätte sagen können, Tochter Zion, du wirst leben und ein großes Zeugnis sein? Aber er hatte ja kein Mitspracherecht. Männer Gottes, Propheten Gottes und Kinder Gottes haben kein Mitspracherecht. Sie beugen sich der göttlichen Entscheidung und fügen sich in den Willen Gottes, ohne zu murren. Und dann kam der Tag und sie ging heim. Anstatt dass all diese Weissager und all die Leute, die in Begeisterung geraten waren, in sich gegangen wären, sind sie über alles drüber weggegangen, als wäre gar nichts passiert. Ein Mann Gottes konnte nur das sagen, was der Herr ihm gesagt hatte. Und das erinnert uns an Micha im Alten Testament. Als die Männer kamen und ihn holten, dass auch er den beiden Königen von Israel und Juda, dem Josaphat und dem Ahab, weissagen sollte, da sagten sie, schließe dich dem an, was all die anderen gesagt haben. Und dann kommt aus der Tiefe seines Herzens, so wahr Gott lebt, nur das, was mein Herr mir offenbaren wird, das werde ich sagen. Da haben wir einen Mann, der sich anschließend gefallen lassen musste, dass Zedekia ihn schlug, der Schmach und Verachtung auf sich zu nehmen hatte, aber er blieb mit dem Worte Gottes. Und ich sage euch heute, es wird sich lohnen und bezahlt machen, nur das zu sagen, was Gott gesagt hat, und nicht dem beizupflichten, was andere gesagt haben. Auch wenn wir zwischendurch in ein Gefängnis getan werden müssten, wie es bei Micha geschah. Und Ahab hat ihm ja noch gesagt, wenn ich zurückkomme, dann werde ich mich schon um dich kümmern. Er wusste ja, wie dieses Kümmern gemeint war. Und dieser Mann Gottes hatte noch den Mut und rief dem Ahab als letztes zu, wenn du zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Das hätte doch sein Leben kosten können. Aber hatte er eine Wahl? Konnte er schweigen, wenn Gott reden wollte? Er musste reden, weil Gott geredet hat. All die Propheten, wenn sie menschlich überlegt hätten, ach, sie hätten ein herrliches Leben haben können auf Erden. Aber was sagt Hebräer Kapitel 11? Sie sind umhergezogen und die Welt war ihrer nicht wert. Sie trugen das kostbare Wort Gottes, lasst mich euch sagen, nicht nur sie, sondern auch alle, die das Wort Gottes hören, werden die gleiche Einstellung haben und aus Überzeugung bekennen, nur was der Herr geredet hat, das werde ich kundtun. Wenn sich an diesen Ausspruch Männer in dieser Zeit halten würden, dann wäre allem Durcheinander auf einen Schlag Einhalt geboten worden. Wenn sich alle nur an das halten würden, was in der Bibel geschrieben steht und was durch den Dienst des Propheten, den Gott gesandt hat, gesagt wurde, dann wäre alles in Ordnung und es gäbe eine herrliche Harmonie. Aber man geht über den Inhalt der Heiligen Schrift hinaus. Und wenn ich allein daran denke, was schon alles über die sieben Donner gesagt wurde, welche Auslegungen gebracht worden sind, mit der Verheißung, nur wer das annimmt, ist mit dabei. Und das klingt dann ja sehr schön, aber versetzt die Menschen in einen Druck, in eine Situation, in die sie nicht hineingehören. Wer sind wir, dass wir den Himmel verteilen möchten, dass wir uns anmaßen könnten, zu sagen, nur wer das, was wir predigen, annimmt, der wird im Himmel sein. Ist das nicht der Geist der römischen Kirche, die als allein selig machend gerne gelten möchte? Mit welchen Geistern haben wir es zu tun? Wir müssen diese Sache unterscheiden und uns ganz konsequent auf die Seite Gottes stellen. Und wer sich auf die Seite Gottes stellt, der steht nicht im luftleeren Raum, der steht nicht auf sandigem Boden, der steht auf dem geoffenbarten Worte des lebendigen Gottes für diese Zeit. Und das muss uns allen von Gott geschenkt werden. Wir haben in den beiden Predigten über den Originalsamen gehört, dass keine Mischung stattfinden kann. Und das glaube ich von ganzem Herzen. Aber dieses Wort und dieser Ausspruch bezieht sich nur auf die von Gott dafür Bestimmten. Alle anderen werden weiter mischen. Aber die zur Brautgemeinde gehörenden, die den Bräutigam und sein Wort liebgewonnen haben, werden nicht mehr mischen, sondern Wort für Wort aufeinander bauen und damit selber auferbaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist, um Gott wohlgefällige Opfer darbringen zu können. Die Vermischung wird unter denen sein, und verzeiht mir's, ich hab es nie vorher über meine Lippen gebracht und auch nie darüber nachgedacht. Aber alle, die selber Mischlinge sind und es weiterhin bleiben wollen. Sie werden weiter mischen. Alle, die aus dem reinen Samen des Wortes Gottes wiedergeboren worden sind, wie wir es im Einleitungswort hörten, dass wir nicht mehr Fremdlinge und Gäste sind, geduldete Menschen, die irgendwo sein dürfen, sondern Gottes Hausgenossen. Wir gehören zu dem Haushalt unseres Gottes. Wer selber eine Mischung ist, wird weiterhin mischen. Und wo geschah die erste Mischung? Als man vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen aß. Und wann geschah das und unter welcher Inspiration? Das geschah im Garten Eden unter der ganz frommen Inspiration. Die Schlange hat doch nicht vom Teufel gesprochen, sondern von Gott. Sollte Gott gesagt haben, und er weiß, dass ihr klug werden wird, dort begann die Mischung, eine Predigt zu halten über den Pfad der Schlange vom Garten Eden an bis zum Schluss, wo Christus mit dem Antichristen abrechnen wird. Und wir sehen den Pfad der Schlange, die das Wort Gottes mit frommen Sprüchen im Munde führt und das eigene Gift hineintut und die Feindschaft immer wieder aufrichtet und die Menschen innerlich zerstört. Da, wo Gott ist, wo Christus sich offenbaren kann, ist die Feindschaft weggenommen. Ich frage euch, wer hasst wen? Hasse ich oder werde ich gehasst? Verfolge ich oder werde ich verfolgt? Verleumde ich oder werde ich verleumdet? Ihr könnt diesen Katalog beliebig fortsetzen. Man muss einmal unterscheiden können. Und das, was an Frucht offenbar wird, legt ja Zeugnis ab, wovon der Baum eigentlich ist oder welch eine Art von Baum es eigentlich ist. Nicht da, wo fromm gesprochen wird, wo man über Geheimnisse, geheimnisvolle Krämerei macht, sondern da, wo die Aussprüche Gottes und das Wort Gottes klar und deutlich ohne Deutung verkündigt wird, wo Menschen innerlich zu Gott geführt und mit ihm verbunden werden unter dem Schall seines teuren und heiligen Wortes. Man könnte fragen, was geschieht überall, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, das vom Herrn Empfangene weiterzugeben. Wer hat sich darum gemüht? Die Predigten Bruder Brenhams als die Botschaft Gottes in andere Sprachen zu übersetzen und die Verantwortung dafür zu tragen? Fragt einen einzigen Bruder, der sich heute irgendwo feiern lässt, was er unternommen hat, um die von Gott gesandte Botschaft in die Völker und die ganze Welt hinauszutragen. Und wenn ihr dann einen Schlussstrich zieht und summiert das alles zusammen, dann zählt ihr 0 und 0 ist 0 und 0 und 0 ist 0 und dann am Ende 0. Mehr kommt nicht zusammen. Und das ist keine Kritik. Das ist eine wahrhaftige Bestandaufnahme in dieser Zeit. Es ist leicht getan, einen anderen unmöglich zu machen und zu schimpfieren. Aber wer hat das Leben und die Zeit eingesetzt, um unter allen Umständen bis an die Enden der Erde zu kommen, um die kostbare göttliche Botschaft zu tragen? Und darüber kann ich heute jauchzen und jubilieren. Vor dem allmächtigen Gott darf ich bezeugen, dass ich aus der Botschaft Gottes nicht meine eigene Botschaft gemacht habe, sondern ich habe genügend Ehrfurcht gehabt, um die Botschaft Gottes so zu lassen, wie sie uns hinterlassen wurde. Und so ist sie anderen weitergegeben worden. Ihr könnt ja selber darüber nachdenken. Muss ich den Gedankenanstoß dazu geben? Hier steht geschrieben von einem Manne Gottes, dass das Wort Gottes an ihn erging und er trat auf. Früher war das gar nicht möglich. Und wenn ein Mensch wie Johannes von seiner Geburt an mit Heiligem Geist erfüllt ist und in seinem Herzen weiß, dass er einen göttlichen Auftrag hat und dann warten muss 20 Jahre und 25 und 30 Jahre, aber er wartete nicht vergeblich, als die Zeit erfüllt war, erging das Wort Gottes an ihn. Und ein Mann von Gott gesandt trat auf mit einer Botschaft Gottes, die direkt zur Heiligen Schrift zurückführte. Was wird heute getan? Man nimmt Aussprüche, man verwendet Zitate und will sie aneinander koppeln, obwohl sie zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Zusammenhängen gesagt wurden. Man versucht es und den Weg zur Heiligen Schrift findet man nicht mehr. Und dann kommt dieser fromm eingehüllte Ausspruch. Es hat ja niemand die Heilige Schrift verstanden. Das hört sich sehr schön an. Und wenn das so zutrifft, dann trifft es jetzt nicht mehr zu. Hätte niemand bis zu dem Zeitpunkt die Heilige Schrift verstanden, so war es die Aufgabe des prophetischen Dienstes, uns in das Wort Gottes hineinzuführen, damit wir die Heilige Schrift verstehen. Was hat der Herr Jesus getan nach seiner Auferstehung? Hat er den Jüngern Geschichten erzählt? Nein, er begann mit Mose und allen Propheten und hat ihnen alles gesagt, was mit Bezug auf ihn geschrieben stand. Wir glauben, dass Propheten Gottes Wortpropheten sind, Männer Gottes, an die das Wort Gottes ergangen ist. Sie sind gebunden an das Wort Gottes und finden darin ihre göttliche Freiheit. Jeder, der sich vom Worte löst, wie ich vorhin sagte, der löst sich von Gott. Und damit ist noch nicht Schluss. Jeder, der sich vom Worte löst, gerät unter eine fremde und andere Inspiration, die Inspiration des Heiligen Geistes ist und bleibt ihm und mit dem Worte Gottes. Wer das Wort Gottes verlässt, gerät unter eine andere, fremde Inspiration. Und dann kommt Feindschaft, Zerwürfnisse, ja, dann kommt alles Mögliche, und trotzdem sind die Dinge in fromme Reden eingebettet, wie es keiner von uns so geschickt tun könnte. Aber Gott durchschaut diese Dinge und erkennt die Seinen. Die Seinen sind dazu bestimmt, eine Wortbraut zu sein. Und die Leute mögen mir nicht glauben, und ich kann sie dazu auch nicht anhalten. Aber es wird am Tage des Gerichtes wahr sein, was ich dort in Marseille erlebt habe. Und ich schaute auf die Uhr, es war 5:05 morgens, nachdem ich durch zweimaligen Zuruf geweckt worden war und dann 2. Timotheus 4 lesen musste. Und das war der Tag, an dem ich meine beiden Hände vor der aufgeschlagenen Bibel und vor Gott erheben konnte und sagte, nur das, was als Wort Gottes geschrieben wurde, kann gepredigt werden. Das, was nicht niedergeschrieben wurde, ist nicht Bestandteil des geschriebenen Wortes Gottes geworden und wird nie gepredigt werden, sondern wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Und so wird es sein. Euch können heute 100 Leute, 100 verschiedene Dinge über die Stimmen der 7 Donner sagen. Und wenn ich euch vorlese aus dieser Bibel, dass nur diejenigen, die es lesen können, hier heißt es in Offenbarung 1, Vers 3, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und die das bewahren, was in ihr geschrieben steht. Geschrieben steht. Jesus sagte immer wieder, es steht geschrieben. Wenn aber Johannes aus dem Himmel die Stimme hört, schreibe nicht. Und er hat nicht geschrieben. Soll ich dann meine Fantasie loslassen? Das sei ferne. So gewiss Gott über seinem Worte wacht, um es zu erfüllen, so gewiss wird er ganz zum Schluss das tun, was er sich vorgenommen hat, ohne dass darüber gepredigt werden wird. Und Bruder Brenim sagte, niemand weiß es, auch der Herr Jesus hat damals das Geheimnis nicht kundgetan. Wir haben oft genug gehört, das Wort kommt zu dem Propheten. Und keiner von ihnen allen stellt den Anspruch, ein Prophet zu sein. Aber sie alle stellen den Anspruch, dass das Wort zu ihnen gekommen ist. Nicht das Wort Gottes, nicht die Inspiration des Heiligen Geistes. Gott ist an sein eigenes Wort gebunden. Und wir alle haben uns diesen Worte zu unterstellen und zu unterordnen, um in die göttliche Ordnung überhaupt hineinzukommen. Jeder möchte bei Gott in Gnaden sein, aber dafür gibt es nur einen einzigen Weg. Und dieser Weg ist gebahnt worden. Was sollte Johannes tun? Was sollte durch den Dienst Bruder Brenhams geschehen? Es heißt hier, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet ihm seine Pfade. Nicht für uns, nicht für mich, sondern der Dienst des Wortes geschieht um des Herrn und seines Volkes willen, damit der Erlöser und die Erlösten miteinander auf dem gleichen Boden stehen, in dem Worte sind, und er ist ja das Wort. Deshalb musste alles ausgeglichen werden. Alle Vertiefungen sollen erhöht und alle Berge und Hügel geebnet werden. Was krumm ist, soll gerade, und was uneben ist, soll zu glatten Wege werden. Das war in Verbindung mit dem Auftrag Gottes gesagt worden. Nicht, dass man Grades krumm macht und Ebenes uneben, wie es von Unbefugten überall geschieht, sondern wir glauben, dass Gott eine prophetische Botschaft sandte, um das Ungerade zu begradigen, das Unebene zu ebnen, das Hohe zu erniedrigen, das Niedrige zu erhöhen, um dem Herrn einen Weg zu bahnen und ihm ein wohlbereitetes Volk zu schaffen. Denn das soll durch die Verkündigung geschehen. Was krumm ist, soll gerade, und was uneben ist, soll zu glattem Wege werden. Jetzt stellen wir uns ganz reell, ohne jegliche Kritik, die Frage: Was ist mit all den Dingen getan worden, die dazu bestimmt waren, zu begradigen, zu ebnen, auszugleichen, zurechtzubringen und uns zu dem ursprünglichen Evangelium Jesu Christi zurückzuführen? Vieles, was heute gepredigt wird, hat mit dem ursprünglichen Evangelium Jesu Christi überhaupt nichts mehr zu tun. Und deshalb ist es von größter Bedeutung, einfach und schlicht zu erfassen, was Gott vorhatte und was er zur Ausführung bringt, nämlich zu begradigen, zu ordnen, wiederherzustellen, zurückzuerstatten, damit wir in diesem Worte fest gegründet werden können. Er, der Bräutigam, ist das Fleisch gewordene Wort und das Wort der göttlichen Verheißung für diese Zeit muss in der Braut, die noch im Fleischesleibe hier ist, Realität werden und Bestätigung finden durch die Gnade Gottes. Johannes konnte 30 Jahre warten. Warum sollen nicht auch wir warten können? Es steht ja geschrieben, Geduld tut uns Not, auf dass ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Das Wort Gottes erging an Johannes und wir können, ohne uns zu schämen, sagen, das Wort Gottes erging an Bruder Brenning. Und ihn hat Gott in mächtiger Weise dazu benutzt, die Gemeinde zurückzubringen, nämlich zu dem ursprünglichen Stand am Anfang. Jetzt kommt's, das möchte ich zum Schluss sagen. Wer die geoffenbarte Wahrheit des Wortes Gottes nicht ernst nimmt und von ganzem Herzen glaubt und biblisch einordnet, der muss sich nicht wundern, wenn er dann kräftige Irrtümer bekommt und sie dann glauben wird. Das, was ich jetzt sage, darüber mögt ihr lachen, aber die Leute in Südafrika lachen nicht darüber. Gerade vor ein paar Wochen ist ein Bruder auf einen Berg gestiegen und kam dann nach einigen Tagen herunter und sagt, mir sind die Engel Gottes begegnet und mir ist gesagt worden, du bist jetzt der Engelfürst Michael. Gehe nur hinunter zu den Menschen. Und schon sind Gemeinden gespaltet worden, Unruhe gebracht. Tanten haben schon wieder herzlich geglaubt, weil es ja so fromm gemacht wurde. Ihr Lieben, das Wort unseres Gottes bleibt in alle Ewigkeit. Und der klügste Mensch wird irre gehen, wenn er sich von diesem Worte Gottes löst. So ist das. Niemand kann sagen, ich kenne die Bibel, mir kann's nicht passieren. Erkenne Gott und lass dich in die Bibel, die du kennst, einordnen. Und dann können wir weiter darüber sprechen. Es sind schon viele gewesen, die gemeint haben, es kann nicht sein. Und trotzdem ist es passiert. Es sind die letzten Tage und vieles geschieht. Doch lasst uns unser Augenmerk auf das richten, was Gott gemäß seinem Worte unter seinem Volke jetzt aus Gnaden tut. Denn das Wort, das an Johannes erging, das bekamen alle zu hören, die unter dem Schall der Verkündigung des Johannes waren. So ist es auch in dieser Zeit gewesen. Gott hat uns seinen gesamten Ratschluss aus Gnaden geoffenbart. Und darüber können wir uns freuen und fröhlich sein, denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ihm sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Er wird eine Gemeinde haben, die unvermischt in seinem Worte bleibt und die geschmückt und zubereitet wird. Und aus Gnade darf ich und du dazu gehören. Gelobt sei sein Name. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken.
Oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus, nur allein. Ich habe den Saum seines Leibes und sein
Wir danken dir noch gemeinsam für diese Gnadenzeit und für die Worte der Gnade, die du an uns gerichtet hast, auch in dieser Morgenstunde, Herr. Wir können nicht anders wie deinen Namen dafür erheben und dir die Ehre und den Lobpreis darbringen, Herr. Denn du hast Worte ewigen Lebens an uns gerichtet, Herr. Wir danken dir für die kostbaren Wahrheiten und dass wir nicht, Herr, auf das Trugspiel der Menschen hineinfallen brauchen, sondern wir dürfen auf dein Wort schauen, Herr, und auf das, Herr, was du geredet hast zu deinen Knecht und Propheten, Herr. Das nehmen wir auf und glauben es von ganzem Herzen, Herr. Deinem Namen sei dafür die Ehre und der Lobpreis. Herr, wir brauchen nicht auf die Verdrehung hinschauen, was Menschen verdrehen, denn sie haben dein Wort, o Herr, verdreht, auch in deinen Tagen, und die tun es bis in unseren Tagen. Das Gleiche ist mit dem, was du geoffenbart hast durch deinen Knecht und Propheten, Herr. Es wird verdreht, Herr, aber Lob und Dank sei dir, dass du ein Volk hast, Herr, welches dein Wort in Ehren hält. Nimm hin die Anbetung, auch in dieser Morgenstunde, und sei uns gnädig, Herr, Wir bitten es in Jesu Namen. Halleluja. Amen.